Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier in der Schatzkammer. Ausgestellt sind, wie Sie, wenn Sie, Sie sehen, wenn Sie sich umschauen, vor allen Dingen Elfenbeinschnitzwerke, also Werke der Elfenbeinschnitzkunst, aber auch einige andere Preziose. Mir geht es in meinem Vortrag bzw. in meiner Vorstellung um dieses Stück hier, wenn Sie vielleicht ein bisschen näher kommen möchten.
Im Bode-Museum in Berlin lädt der Theaterwissenschaftler und Wissenshistoriker Michael Konrad zu einer kriminologischen Arbeit am Objekt ein. Ein kleiner Thron aus Elfenbein in einer Vitrine. Nicht größer als ein Würfel mit einer Seitenlänge von vielleicht 6 Zentimetern. Darauf sitzt eine weibliche Figur. Was ist geschehen, dass es dieses kleine Objekt heute hier im Museum gibt?
Es handelt sich um eine Schachkönigin aus dem 12. Jahrhundert. Man glaubt, dass sie in Süditalien in der Zeit entstanden ist. Also treten Sie ruhig näher und nehmen sich vielleicht ein bisschen Zeit und schauen Sie mal, was Ihnen alles auffällt.
Bilder, Skulpturen zum Beispiel, aber auch Texte sind Wissensspeicher, denn in ihnen eingeschrieben, eingelagert sind zum Beispiel Kulturtechniken, ist der Umgang mit bestimmten Formtraditionen, Innovationskraft, Veränderung von Formen und damit sozusagen auch Wissen, das sich angereichert hat über verschiedene Zeiten und das Bewegungen, Veränderungen unterliegt.
Der Kunsthistoriker Klaus Krüger ist Professor an der Freien Universität Berlin und Mitglied im Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung. Episteme ist aus dem Altgriechischen abgeleitet und bedeutet Wissen oder Wissenschaft. Es geht also um Wissen in Bewegung, in dem seit 2012 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Verbund. Prozesse des Wissenswandels in europäischen und nicht-europäischen Kulturen in der Vormoderne interessieren die Forscher, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Am vergangenen Wochenende richteten sie im Bode-Museum ihre Jahrestagung aus, die sich dem figuralen Wissen widmete.
Es geht eben nicht um Figürliches, sondern Figura im Sinne einer spezifischen Gefasstheit, die aber verstanden wird durch ihre Beweglichkeit, ihre Plastizität. Figura hängt eng zusammen mit dem Begriff des Fictor oder Fingere, also einer plastizierenden Formenbewegung.
Anne Oysterschulte ist Professorin für Philosophiegeschichte an der Freien Universität Berlin. Das lateinische Wort Fictor bedeutet Bildhauer und Fingere gestalten. Es geht also um ein Wissen, das Form annimmt. Eine Form aber, die sich durch die Zeit verändert, weil sie immer wieder von neuem anderen Wissen gespeist und umgestaltet wird. Auf der Tagung zeigten die Referenten anhand vieler Beispiele, dass sich Wissensbestände und Traditionen ständig durch Überlagerungen und Verflechtungen mit anderen Kulturen formten.
Das Museum selbst ist vielleicht der beste Ort dafür, denn das Bode-Museum, man könnte sagen, auch das ist eine Art Figura, ein Musentempel, denn hier haben wir die Verflechtung von verschiedensten Objekten, von Münzsammlungen, von Bildwerken, von Büchern, von Statuen, von Reliefs, von Mosaiken und Fresken und so weiter, aber eben auch unterschiedlicher Kulturen, des griechisch-römischen, des byzantinischen, Ansätze des arabischen oder asiatischen, all das verpflicht sich hier zu einer ganz neuen Wissensordnung. Insofern ist das Museum selbst ein Paradebeispiel für das, was uns interessiert.
Klaus Krüger ergänzt:
Der Reiz an der interdisziplinären Konfiguration dieses Sonderforschungsbereiches ist, dass für bestimmte Disziplinen, deren Gegenstände nicht automatisch mit einem Wissensbegriff in traditioneller Weise verknüpft werden, also zum Beispiel in der Kunstgeschichte, inwieweit verkündet ein Bild Wissen durch seine ästhetische Faktur? Das ist, was wir das nicht-propositionale Wissen oder ein illusives, ein angedeutetes, hintergründiges, vor allen Dingen nicht-begriffliches Wissen nennen. Und von der Auseinandersetzung mit dieser Kategorie eines nicht-begrifflichen Wissens können wieder Erkenntnisse in andere Disziplinen wandern, die stärker mit einem begrifflich gefassten Wissen umgehen. Und so entsteht eigentlich ein sehr reger interdisziplinärer Austausch.
Von all diesen Verflechtungen erzählt beispielhaft die kleine Schachfigur aus Elfenbein. Michael Konrad.
Wie kommt denn Elfenbein eigentlich im 12. Jahrhundert nach Süditalien? Also das nimmt man erstmal als selbstverständlich hin, aber wenn man anfängt darüber nachzudenken, fällt einem auf, dass das keineswegs selbstverständlich ist. Und das ist eine etwas längere und auch durchaus sehr spannende Geschichte. Und dafür würde ich jetzt jemanden bitten, mal kurz diese Karte hier zu halten. Vielen Dank.
Der Wissenschaftler erzählt von den im 12. Jahrhundert bekannten Elefantenrevieren im heutigen Kenia und Simbabwe. Und von den Routen von dort bis nach Salerno, wo die rötlich schimmernde Figur wahrscheinlich geschnitzt und eingefärbt wurde. Das alles sagt etwas aus über einen gut vernetzten Welthandel mit schweren Gütern, Ein Stoßzahn wog bis zu 60 Kilogramm.
Über Land und See wurden dabei, wenn man jetzt bis nach Nordeuropa gehen würde, immerhin eine Entfernung von 16.000 Kilometern zurückgelegt. Und zwar in einer Zeit, die kein Flugzeug kennt und kein Auto. Man merkt also, was für gewaltige Distanzen überwunden werden mussten. Und der Hauptumschlagplatz, das sieht man hier, war Alexandrien. Der Hafen von Alexandrien war auch Umschlagplatz von Färbemittel. Warum das wichtig ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen.
Das Entblättern solcher Wissensgeschichten über Welthandel oder Färberei und Verarbeitung von Elfenbein anhand der Schachfigur wirft die Frage auf, würde der Betrachter denn solches Wissen lesen können, wenn Michael Konrad nicht davon erzählte?
Neugier, eine gewisse Kuriositas ist hier gefragt, aber es geht auch darum, über Wahrnehmungsweisen, über die Prägung unserer Wahrnehmung durch Objekte, durch Bildwerke, durch Textkorpora und so weiter nachzudenken und eben auf diese Veränderung von Wahrnehmungsweisen über die Konfrontation mit diesen Gegenständen nachzudenken. Das ist natürlich auch ein Prozess der Wissensgenese.
Damit wäre ich schon am Ende. Wir haben also gesehen, es lagern sich auf dieser Figur, durch die wir sehr viele Fragen stellen, aber auch viele Antworten bekommen können, verschiedene Wissensschichten an. Damit sie existieren konnte, mussten sich verschiedene Geschichtsstränge miteinander verbinden. Und wir haben gewissermaßen den Tathergang bis zu einem gewissen Grad rekonstruieren können. Nicht vollständig natürlich, da gäbe es viele, viele andere Facetten, die man noch hätte nennen können. Aber ich würde sagen, abschließend, ja, Wissen in Bewegung in zweifacher Hinsicht. Einmal, die Figur muss in Bewegung versetzt werden. Sie ist ein Wissen um Bewegung. Aber gleichzeitig brauchte es eine ganze Menge Bewegung, damit es diese Figur geben konnte.